Ja, ich lade euch ein, dass wir unsere Bibeln zur Hand nehmen und dass wir kurz auch drüber nachdenken, was Gott uns zu sagen hat, wenn wir über Reife, Erziehung, Wachstum, wenn wir drüber nachdenken. Und zwar geht es ja nicht nur um den kleinen Benjamin und seine Eltern, es geht auch nicht nur um alle unseren anderen Kinder, sondern es geht auch um uns. Ich habe ein Wort für heute aus der Bibel herausgesucht. Es ist ein Ereignis, das wir im Alten Testament finden. Und zwar das Buch, das zweite Buch Chroniker im 24. Kapitel, da ist eine Biografie aufgeschrieben, beziehungsweise zwei, die sind sehr interessant. Wir wissen, dass jedes Leben, jede Biografie in der Bibel eine wichtige ist, sonst wäre sie ja nicht aufgezeichnet. Jetzt ist hier die Rede von einem Jungen, von einem Mann. Sein Name ist Joasch. Joas in manch einer Übersetzung oder Joasch, mehr Hebräisch. Und wir lesen die ersten Verse. Da steht geschrieben, dass Joasch 7 Jahre alt war, als er König wurde. Mit 7 Jahren wurde er als König gekrönt. Und er regierte 40 Jahre zu Jerusalem. Seine Mutter hieß Sibja aus Beersheba. Und Joasch tat, was dem Herrn wohlgefiel, solange der Priester Jojada lebte. Und Jojada nahm 2 Frauen für Joasch und er hatte mit ihnen Söhne und Töchter. Und danach nahm sich Joasch vor, das Haus des Herrn zu erneuern. Und er versammelte die Priester und die Leviten und sprach zu ihnen, zieht hin in alle Städte Judas und sammelt Geld aus ganz Israel, um jährlich das Haus eures Gottes auszubessern und eilt solches zu tun. Aber die Leviten eilten nicht. Wir haben hier ein Kind zunächst einmal. Und wie es so mit allen Kindern ist, das Leben liegt vor ihm. Aber die Umstände, in denen er geboren wurde und seine Kindheit verbrachte, waren nicht einfach. Denn sein Urgroßvater war der König Ahab. Und die Urgroßmutter war die Isabel. Und ihr kennt das, ihr wisst ja als Bibelkenner, dass diese Namen nicht positiv sind, ne? Weil sie hat ja den Baal-Kult in Israel installiert und importiert. Und dann kam die Tochter Atalia und sie war auch nicht besser als die Mutter und das ist die Großmutter von Joasch. Und dann ist der Vater von Joasch gefallen, als Joasch eben halt ein Kleinkind war. Und dann ergriff die Großmutter die Macht und sie hat die ganze Familie, eigene Familie ausgerottet, um die Macht zu ergreifen. Jetzt kam aber der Priester Jojada und seine Frau, die eine Tante von Joasch war, und sie haben den kleinen Joasch versteckt, im Tempel versteckt. Und so wurde sein Leben verschont. Und jetzt fängt praktisch seine Kindheit mit 7 Jahren an im Hause von Jojada. Und wir wissen aber nicht, was sich da alles abgespielt hat in diesem Haus. Wie man mit dem kleinen Joasch umgegangen ist, das wissen wir nicht, außer aus einem Text am Ende des Kapitels, wo gesagt wird, dass er nicht dankbar war gegenüber Jojada, weil er mit ihm gut umgegangen ist. Aber auf jeden Fall dieser junge Mann, der wuchs jetzt auf. Und wir stellen fest, dass es im Prinzip diese zwei Biografien in der Bibel ganz unterschiedlich enden und verlaufen. Der Priester, der hohe Priester Jojada, war eigentlich ein Riesenmensch. Er wird dargestellt als einer, der praktisch die Linie Davids am Leben erhalten hat. Er hat das Leben vom kleinen Joasch gerettet und damit diese königliche Linie auch. Er hat seine Priester und Leviten bewaffnet und er kümmerte sich darum, dass der junge Mann, dass der Joasch überlebte. Er krönte ihn zum König. Er hat dann eine Reform im Staat und auch im Tempel vollzogen, der Jojada, und hat diesen Götzenkult irgendwie eliminiert, ja. Dann hat er mit all seiner Autorität hat er den kleinen Joasch großgezogen, zusammen mit seinen anderen Söhnen und Töchtern, mit seinen Kindern. Und wir merken, dass er, als er dann gestorben ist, und er ist gestorben mit 130 Jahren, er lebte lange, in Vers 15 steht, und Jojada ward alt und lebenssatt und starb, als er 130 Jahre alt war. Und sie begruben ihn in der Stadt Davids bei den Königen, weil er an Israel und an Gott und seinem Haus wohlgetan hatte. Also das, was wir da haben, ist sehr, sehr interessant. Wir haben praktisch Joaschs gesetzlichen Vater. Er war sein Vormund, er war sein Mentor, sein Tutor, sein Erzieher. Jetzt ist der Erzieher eine ganz starke und große Persönlichkeit. Er rettet Joasch das Leben. Er krönt ihn. Wir haben gelesen, er hat ihn auch verheiratet. Er hat für ihn zwei Frauen gefunden. Und der Joasch gründete aufgrund von diesem Einfluss auch seine Familie, bekam auch Kinder. Jojada, aber er kontrollierte die königliche Macht, grenzte sie auch ein, wurde aber bestattet unter den Königen. Jetzt haben wir den Joasch. Er verliert seine Eltern im Alter von 7 Jahren. Er ist traumatisiert. Er wird bevormundet. Ihm wird kein Raum gegeben oder wenig Raum für Entfaltung und Wachstum. Weil wir haben gelesen am Anfang, dass er, als er schon größer geworden ist, die Idee hatte, den Tempel zu erneuern. Und dann ging er halt zu den Priestern und zu den Leviten und sagte so, jetzt machen wir eine große Sammlung, wir brauchen Geld dafür, im ganzen Volk. Und wir wollen das Haus Gottes zusammen erneuern. Und was haben die Leviten gemacht? Nichts. Gar nichts. Die wollten nicht gehen. Jetzt steht der König da, nass im Regen, weil ihn keiner gehorcht. Was macht dann der Joasch? Der geht dann zu Jojada, er hat keine andere Wahl, weil hinter den Kulissen hat jemand anders Einfluss und Macht und nicht der, der es haben sollte. Und das ist immer in Gemeinschaften ein Problem, wenn Leute, die führen sollen, den Einfluss nicht ausüben können, weil es andere gibt, die unbedingt das machen wollen. Schwierig. Und das ist hier passiert. Und jetzt geht er zu Jojada und dann miteinander, machen sie das, und das Geld wird gesammelt und dann irgendwie wird das Haus Gottes repariert und genau. Ohne Jojada lief nichts. Und dann stirbt Jojada. Und wir haben gelesen, Joasch hat so lange nach dem Willen des Herrn gelebt, bis Jojada, solange er am Leben war. In dem Augenblick, wo Jojada verstorben ist, ist Joasch abgefallen. Dann kam auch der assyrische König mit der Armee, hat ihn angegriffen, er hat diese Schlachten verloren. Er hat sich wieder dem Götzendienst zugewandt. Er hörte auf die Prinzen in Juda. Wir merken, dass er, solange Jojada da war, sich an ihn geklammert hat und auf ihn gehört hat. Als er jetzt weg war, hat er irgendwo andere Personen gebraucht, an die er sich klammert. Und das waren dann die jungen Fürsten. Und dann haben die ihm geraten, Dinge zu tun, die nicht gut waren. Und dann, wie endet das Ganze? Joasch, er wird noch eine schlimme Sache tun. Er wird Jojadas Sohn, den Priester Sacharja oder Seharja, am Altar töten lassen. Ja, weil er das Wort Gottes deutlich gesagt hat an dieser Stelle. Und dann ist Jojada, beziehungsweise dann ist Joasch, als er tot war, er wurde begraben, aber im Text steht, er wurde nicht begraben zusammen mit anderen Königen Judas. Was habt ihr jetzt? Jetzt habt ihr eine Umkehr. Der Jojada, der kein König war, der war aber eine durchaus positive und energische Person, die viel beigetragen hat, und er wurde beerdigt bei den Königen. Jetzt war aber der Joasch der König, er hat auch einiges beigetragen, und dann endet er aber nicht gut und wird begraben irgendwo halt, aber nicht im Grabhaus für die Könige. Und jetzt merken wir ein Problem und auch eine Perspektive für die Zukunft. Und das ist, ja, was brauchen wir? Starke und große Eltern oder Eltern, die darauf zielen, starke und große Kinder zu haben. Manchmal in unserer Selbstsucht wollen wir als Eltern halt eben wissende, gute Erzieher sein. Die Frage ist aber dann, wie bei Joasch und wie bei dem Jojada. Jojada hat anscheinend, ist sein Sohn, der Sacharja, einen guten Lebensweg gegangen. Aber Joasch, für den er auch verantwortlich war, hat total versagt. Und wir wissen, dass wenn unsere Kinder versagen und wenn sie nicht einen guten Weg wählen, dann fühlen wir uns auch nicht gut. Und dann ist es auch unser Versagen. Und das war auch dort ein Versagen von Jojada. Ich weiß nicht, was Jojada falsch gemacht hat. Steht auch nicht so viel im Text. Aber wir wissen, dass die Dinge einfach nicht gut verlaufen sind. Dass der kleine Joasch gut angefangen hat, aber schlecht geendet hat. Weil er nicht reif geworden ist. Weil er nicht fähig war, eigene Entscheidungen zu treffen. Weil er vielleicht zu lange und zu viel bevormundet wurde. Weil er keine Gelegenheit, wir merken in dem Text, dass solche Situationen da sind, keine Gelegenheit gehabt hat, auch Entscheidungen zu treffen und zu wachsen und reif zu werden, auch stark zu werden. Im Neuen Testament lesen wir bei Johannes dem Täufer im Johannesevangelium einen anderen Lebensansatz. Da sind die Jünger in Johannes 3 gekommen, die Jünger des Johannes, vom Johannes dem Täufer, und die sagen ihm: Rabbi, auf der anderen Seite von Jordan, da ist einer, über den du Zeugnis gegeben hast, der tauft auch. Und die Leute laufen ihm nach, in großen Scharen. Damit meinte er Jesus, ne? Meinten sie Jesus. Und was sagt ihr Johannes? Das ist doch super. Und er sagte: Ich bin nur ein Freund des Bräutigams. Aber der da steht, ist der Bräutigam. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Er muss wachsen und ich werde geringer werden. Das mit dem Abnehmen kann man auch anders verstehen, ne? Und diese Lebenshaltung, das ist, denke ich mal, etwas, was wir als Eltern brauchen. Die hätte Jojada vielleicht auch gebraucht. Die brauchen wir als Gemeinde. Er muss wachsen und ich muss geringer werden. Und er sieht sich als denjenigen, der Jesus den Weg vorbereitet. Und er selbst wird dem bald danach auch sein Leben verlieren. Aber Jesus ist im Kommen, denn Jesus ist der Messias und der Retter der Welt. Er muss wachsen und ich muss geringer werden. Ihr Lieben, wenn es um unsere eigenen Kinder geht, gilt eigentlich dasselbe Prinzip. Wenn es um die Gemeinde geht, gilt auch dasselbe Prinzip. Es ist nicht besonders hilfreich, wenn wir starke Prediger haben, gute Gemeindeleiter haben, andere starke Persönlichkeiten in der Gemeinde und eine Jugend, die uns davonläuft. Dann haben wir ein Problem. Genauso ist es in der Familie, ne? Wir können eduziert sein, wir können wohlhabend sein, ne? Aber was wir brauchen, ist dieser Blick. Die da kommen, die neue Generation, der kleine Benjamin und die Jugend, die sollen wachsen. Und wir sollen abnehmen, geringer werden. Und diesen Rat finden wir auch schon auch bei Apostel Paulus, wenn er in Römer 12 schreibt: In Bruderliebe seid herzlich zueinander, in Ehrerbietung geht einer dem anderen voran. In Ehrerbietung den anderen irgendwie aufbauen und ihm helfen, dass er wächst. Ich bin nicht der Wichtige, sondern Sie, die da kommen. Die Frage ist nur, wie kann man das machen? Wie kann man das machen? Wie kann man dem eigenen Kind verhelfen, dass er nicht wie Joasch endet, sondern dass er zum Beispiel wie der Timotheus, ja? Der Timotheus, dessen geistlicher Vater Paulus war. Und dann schreibt Paulus im zweiten Brief an den Timotheus diese bekannten Worte, wo er sagt: Ich bin meinen Lauf gelaufen. Ich bin zum Ziele gekommen, sagt er. Und er lädt Timotheus zuvor ein, dasselbe zu tun. Und Timotheus rennt ein Rennen, halt ein gutes Rennen. Es ist möglich, dass man zum Ziele kommt. Was ist eigentlich wichtig, um den Einfluss auf die eigenen Kinder und die Jugend in der Gemeinde auszuüben? Was ist das Wichtigste? Was würdest du sagen? Wenn man die unterschiedlichen Stimmen hört, dann würden einige sagen: Ja, es ist wichtig, dass man verbunden ist mit dem Kind, besonders in den ersten Jahren, damit dieses Grundvertrauen wächst. Ich denke, das ist wichtig, ne? Andere würden sagen: Ja, die Ernährung des Kindes ist wichtig. Die Dritten würden sagen, ja, es ist wichtig, in welche Schule und welchen Kindergarten er geht. Und das stimmt. All dies hat einen starken Einfluss. Und die Dritten würden sagen, ja, es ist wichtig, dass das Kind von klein an oder auf Strukturen und Ordnungen lernt. Auch das ist wichtig. Dritte werden sagen, es ist wichtig, dass es lernt, von klein auf Entscheidungen zu treffen, dass man es immer wieder auch in Situationen stellt, ja, wo man nicht immer dem Kind die Schnürsenkel zuschnürt, sondern es einfach lernt, dass es selber selbstständig wird, Entscheidungen trifft und fähig ist, das Leben zu meistern. Das ist wichtig. Wie war das bei Jesus? Ich denke, unter allem, was da jetzt auch zu sagen war, finden wir bei Jesus vielleicht etwas, was noch wichtiger ist als das Wichtige. Was ist es? Wenn ihr wollt, am Schluss lesen wir das. Im Lukas-Evangelium, da ist Jesus schon etwas größer, er ist um die 12 Jahre alt. Und im 2. Kapitel gegen Ende des Kapitels, da geschah es, dass sie auf dem Passafest in Jerusalem waren und dass bei dieser großen Anzahl von Pilgern hunderte Tausende Pilger waren ja in Jerusalem gegenwärtig. Und die Eltern waren ja zusammen mit Verwandten und einer großen Gruppe unterwegs und auf einmal stellen sie fest, der kleine Jesus ist weg. Was haben wir getan? Und dann kehren sie zurück und sie suchen 3 Tage nach ihm und sind außer sich, ja, dass sie als Eltern irgendwie versagt haben. Und wir versagen alle als Eltern, aber es geht nicht um unser Versagen. Und sie finden ihn. Ja, und dann fangen sie mit ihm ein Gespräch an. Nach diesen 3 Tagen, das ist, ich würde ab Vers 48 lesen. Und als sie ihn sahen, wurden sie bestürzt. Und seine Mutter sprach zu ihm, Kind, warum hast du uns das getan? Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht, mit Schmerzen gesucht. Und er sprach zu ihnen, was ist es, dass ihr mich gesucht habt? Warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Und sie verstanden das Wort nicht, das er zu ihnen redete. Und er ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth und er war ihnen untertan. Und seine Mutter bewahrte all diese Worte in ihrem Herzen und Jesus nahm zu an Weisheit und Alter und Gunst bei Gott und bei Menschen. Was war eigentlich die Grundlage seines Wachstums und seines Reifwerdens? Was würdet ihr sagen? All dies, was wir so kurz aufgezählt haben, ist wichtig und noch viel mehr für die Erziehung eines Kindes. Wir sind komplexe Wesen. Was ist es? Was würdest du sagen? Ist eine Sache. Er sagt es selber. Er ist aufgewachsen bei Maria und Josef. Sie haben sich um ihn gekümmert. Sie haben seine Bedürfnisse erfüllt. Sie haben ihm beigebracht, dass er ihnen vertrauen kann, dass er dieses elementare, dieses Grundvertrauen entwickelt gegenüber Mensch und Welt. Sie haben, mit ihm gespielt, wie auch jede Eltern das tun, eine Verbundenheit entwickelt. Sie haben ihm geholfen, dass er selbstständig wird. Aber in einer Sache ist es wesentlich. Und das ist sein Satz, warum sucht ihr mich? Wisst ihr denn nicht, dass ich den Willen meines Vaters tun muss? Das heißt, ihr habt jetzt hier einen 12-jährigen jungen Mann, einen 12-jährigen Jungen, der im Tempel ist, der das Wort Gottes kennt, der jetzt nicht nur das Vertrauen gewonnen hat zu den Eltern, die sich um ihn sorgen und kümmern, sondern dieses Vertrauen zu den Eltern hat dahin geführt, dass er auch Vertrauen lernte in das Wort Gottes und es auch kannte. Die Kinder haben biblische Texte damals auswendig gelernt. Und dann gewann er auch das Vertrauen und hatte auch das Vertrauen zu Gott und er nannte Gott seinen Vater. Jetzt ist natürlich das so, dass Gott auch in der Inkarnation der Vater von Jesus ist, wenn man das jetzt so dividieren kann, das Wesen Gottes. Aber sind wir nicht alle eingeladen, dass wir Gott als unseren Vater erkennen? Wenn wir beten, sagt Jesus, dann sagen wir Vater unser, mein Vater im Himmel. Und so scheint es mir, dass neben all diesen Sachen, die wichtig sind bei einer Kindeserziehung, wenn wir es schaffen, unseren Kindern zum Vertrauen zu verhelfen, auf jeder Stufe der Entwicklung des Kindes, wird das Vertrauen anders definiert. Vielleicht ist es am Anfang ein allgemeines Vertrauen zu Mensch und Welt. Aber dann kommt auch das Vertrauen und dann kommt das Vertrauen in Gott selbst. Und wenn diese Beziehung dann so aussieht, dass man Gott, dass das Kind im Gebet Gott als Erziehung, die nur wenige schaffen. Wenn wir glauben, dass es einfach ist, den Glauben zu transportieren, dann irren wir. Wir können Religion leicht übertragen an unsere Kinder. Wir können sie das Gesetz lernen, aber das Vertrauen zu übertragen an unser Kind, das geht gar nicht. Es muss das Vertrauen selbst lernen und es und sich entscheiden zu vertrauen. Und dazu schauen Sie uns zu. Wir können sie Vertrauen nicht nur lehren, sondern auch vormachen. Und wenn die Kinder merken, dass die Eltern vertrauliche Gebete sprechen, dass sie vertraulich das Wort betrachten und behandeln, dass sie vertraulich sich mit dem Vater der Menschheit treffen, dann können sie immer noch anders entscheiden. Aber wir haben sie dann gelehrt, wir haben sie ihnen vorgemacht. Und wenn sie dieses Vertrauen haben zu Gott und zu seinem Wort, dann ist da die Basis, dass sie im Leben nicht nur fähig sein werden, Entscheidungen zu treffen. Napoleon war auch fähig, Entscheidungen zu treffen. Sondern wir brauchen Entscheidungen, die ethisch sind, die lebensorientiert sind, die positiv sind. Sonst haben wir Kinder, die haben Gaspedal, aber keine Bremse. Liebe Kasia und lieber Daniel, wir sind wirklich froh mit euch und dass wir in Benjamin jetzt auch ein neues Mitglied hier haben in der Gemeinde, auch in der Sabbatschule. Und wir sind froh, dass wir euch haben und auch alle Eltern. Wir haben neulich in einem Gespräch so ein bisschen nachgezählt und stellten fest, wow, wir haben ja eine ganze Reihe Väter und Mütter, junge Familien mit Kindern, Kleinkindern, Schulkindern. Und die Zahl ist gar nicht so gering. Das ist ein riesiger Schatz und wir freuen uns. Und wir beten aber zu Gott für euch. Und wir bitten Gott auch für uns alle, dass wir fähig sind, unsere Kinder eben so weit zu bringen, wie Jesus war. Und er hat verstanden, dass seine Hauptaufgabe als 12-jähriger Junge ist, Gott seinen Vater zu nennen und seinem Willen zu befolgen. Möge uns Gott in dieser Sache helfen, dass wir einander aufbauen, dass wir die Dinge, die wir begonnen haben und die unsere Kinder beginnen, dass wir sie auch zu Ende bringen können. Und dazu brauchen wir Gottes Führung und Segen, aber wir brauchen da auch einander, um uns gegenseitig zu unterstützen, zu trösten, zu ermutigen, auch zu belehren im positiven Sinne, so dass, wenn Jesus bald wiederkommt, wir zusammen mit unseren Kindern dastehen können und uns freuen können. In Jesu Namen. Amen.